Auch da, also wie ist es mit den Vätern, ja? Auch wenn die quasi sagen, sie reduzieren die Arbeitszeit um 20%, um mehr Zeit mit dem Kind zu haben, auch die sind betroffen. Also ich will es gar nicht nur bei Frauen haben. Ich will es auch bei Männern.
Die kontrollieren das zusammen, weil er ist Raucher, sie nicht. Und dann sagt sie natürlich zu Recht, guck mal, hier hast du wieder viel zu viel für Zigaretten ausgegeben. Weil vielleicht zu Recht auch nicht, weiß.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format Nachgefragt reden wir mit ExpertInnen und Gästen. Dabei teilen sie ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit uns, insbesondere zu Finanz- und Versicherungsthemen. Das soll dich inspirieren und befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verstärkung kurz erklärt. Heute sprechen wir über ein Thema, das immer mehr Menschen betrifft, so wie zum Beispiel auch mich selbst. Seit ich meine Tochter bekommen habe, bin ich nämlich Teilzeit. Also was muss man da beachten, wenn man die Arbeitszeiten reduziert? Welche Auswirkungen hat das auf meine eigene Absicherung und auch meine Rente? Ich bin Anja und ich habe euch die Expertin Helene wieder mitgebracht. Hallo Helene.
Hallo Anja. Ein sehr spannendes Thema, was du uns da wieder mitgebracht hast. Denn wie du schon gesagt hast, entscheiden sich natürlich aus verschiedenen Gründen die Menschen für Teilzeit. Also sei es wegen der Familie, sei es wegen der Work-Life-Balance, weil sie vielleicht nebenbei noch ein eigenes Business aufbauen wollen oder aus anderen persönlichen Interessen. Und da gibt es halt einige wichtige Punkte, die man auf jeden Fall unbedingt beachten sollte.
Ja, für mich ist ja eine der wichtigsten Versicherungen, also in meinem eigenen Empfinden, in meiner eigenen Skala, die Berufsunfähigkeitsversicherung. Und da stelle ich mir das tatsächlich schwierig vor beim Teilzeit. Nun weiß ich, wie es abläuft, aber vielleicht nicht jeder. Erzähl du doch mal.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Denn ich würde mal behaupten, dass der Großteil der Menschen da draußen nicht weiß, wie es abläuft bei einer Teilzeitbeschäftigung und der Berufsunfähigkeitsversicherung. Denn viele Berufsunfähigkeitsversicherungen, besonders die alten, mit alt meine ich Versicherungen, die vor 2018 abgeschlossen wurden, enthalten keine Teilzeitklausel. So, das bedeutet, dass deine tatsächlich gearbeitete Stundenzahl bei der Bewertung einer Berufsunfähigkeit herangezogen wird. Das heißt, wenn jetzt jemand in Vollzeit gearbeitet hat, wird es anders bewertet als jemand, der in Teilzeit arbeitet.
Also was bedeutet das konkret? Also wie wirkt sich das aus?
Wenn du in Teilzeit arbeitest, kann es sein, dass deine Versicherung da quasi eine höhere Hürde für die Berufsunfähigkeit implizit ansetzt. So ein Beispiel. Eine Person, die zuvor in Vollzeit tätig war, gilt als berufsunfähig, wenn sie ihre bisherige Tätigkeit zu 50% nicht mehr ausüben kann. So, also angenommen, ich habe Vollzeit gearbeitet, hatte einen 8-Stunden-Job. Also wenn ich weniger als 4 Stunden arbeiten kann, bin ich damit berufsunfähig. Bei Teilzeitkräften liegt die Grenze oft höher. Also angenommen, eine Frau arbeitet 5 Stunden pro Tag, also 25 Stunden pro Woche. Wenn sie keine Teilzeitklausel vereinbart hat, bedeutet das, sie gilt als berufsunfähig, wenn sie weniger als 2,5 Stunden pro Tag täglich arbeiten kann. Also wieder 50% berufsunfähig, das heißt 50% kann sie nicht mehr erfüllen, also weniger als 2,5 Stunden pro Tag. Wenn sie jetzt aber eine Teilzeitklausel vereinbart hat, und das ist möglich in Verträgen ab 2018, da gibt es einige Versicherer, die da wirklich eine sehr, sehr gute Teilzeitklausel haben, dann bedeutet das, dass ihre frühere Vollzeittätigkeit angesetzt wird. Also angenommen, sie hat die Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, als sie noch in Vollzeit gearbeitet hat, hat dann im Laufe der Zeit ihre Arbeitszeit reduziert und wird dann berufsunfähig, dann werden weiterhin diese 8 Stunden in Ansatz gebracht. Das heißt, wenn sie dann weniger als 4 Stunden pro Tag arbeiten kann, würde sie schon als berufsunfähig gelten. Genau, also diese Teilzeitklausel bewirkt, dass die frühere Vollzeittätigkeit zur Beurteilung herangezogen wird und Teilzeitkräfte nicht benachteiligt werden. Weil das ist natürlich schon eine andere Geschichte. Kann ich 2,5 Stunden pro Tag noch arbeiten? Da ist die Hürde natürlich extrem höher, als kann ich weniger als 4 Stunden pro Tag arbeiten.
Ja, und das fällt ja dann wieder oft denen auf die Füße, die sowieso schon die sind, die, die sozial etwas benachteiligt werden, auf die, die eben die zu Hause bleiben mit Kind oder die Care-Arbeit erleben.
Diese Teilzeitklausel ist super wichtig, wie auch ich jetzt leider schmerzlich lernen musste. Denn ich habe gerade eine Kundin, die berufsunfähig zu Hause ist, weil sie gerade mit Long-Covid ausfällt oder schon seit längerem und nicht mal mehr den Haushalt machen kann, ohne sich danach stunden- oder tagelang ausruhen zu müssen. Die hat jetzt das Problem, als wir die Versicherung abgeschlossen haben, gab es die Teilzeitklausel noch nicht. Und die hat vor der Erkrankung 4 Stunden pro Tag gearbeitet. Das heißt, jetzt wird bei der Berufsunfähigkeit geprüft, ob sie weniger als 2 Stunden pro Tag arbeiten kann. Und das ist natürlich super schwer. Also da jetzt das quasi anzugeben. So, es wird natürlich gefragt, welche Tätigkeiten macht sie denn etc. Aber 2 Stunden pro Tag ist natürlich schon hart. So, und theoretisch könnte sie auch 2 Stunden am Tag arbeiten, einen Tag lang. Und dann müsste sie wahrscheinlich wieder 2 Wochen, könnte sie dann wieder nichts machen, um dann wieder einen Tag zu arbeiten. Aber das berücksichtigen die Versicherungen natürlich auch nicht. Ist aber auch nochmal ein anderes Thema. Aber ja, in dem Fall ist es jetzt sogar schwieriger, die Berufsunfähigkeit zu bekommen, als die gesetzliche Erwerbsminderungsrente. Die prüft nämlich, ob man weniger als 3 Stunden pro Tag irgendeine Arbeit machen kann. So, aber leider hat die Versicherung, die Berufsunfähigkeitsversicherung, den Antrag jetzt abgelehnt, mehrfach. Wir haben mehrmals Gutachten eingereicht und jetzt bleibt leider nichts anderes übrig, als zu klagen. Das war aber für mich auch nochmal der Weckruf, zu sagen, ich gucke mir die Teilzeitklausel nochmal an, ich gucke mir meine Verträge an, die ich so habe im Kundenstamm. Wie ist es denn da? Wer arbeitet Vollzeit, Teilzeit? Wer fällt vielleicht mal aus länger, beziehungsweise wer reduziert die Arbeitszeit wegen Kindern potenziell, um da zu schauen, wie können wir denn damit umgehen. Da ist es nämlich wichtig, dass es eine vollwertige Teilzeitklausel gibt. Denn auch jetzt im großen Land der Teilzeitklausel, in der Versicherungswirtschaft, gibt es da große Unterschiede. Es gibt ein paar, die haben, wie ich das nenne, eine vollwertige Teilzeitklausel. Das heißt, da ist es egal, warum und wie lang man die Arbeitszeit reduziert. Es wird quasi die vorherige Vollzeittätigkeit angesetzt. Und dann gibt es quasi so eine abgespeckte Teilzeitklausel, die besagt, dass man, wenn man in den letzten 12, 18, 24 Monaten die Arbeitszeit reduziert hat, zum Beispiel explizit wegen Care-Arbeit, also Elternzeit, oder weil man Angehörige pflegt, dann wird es angesetzt. Also nur, wenn man gerade in Elternzeit ist oder war und dann innerhalb der 12 Monate berufsunfähig wird, dann wird die Vollzeittätigkeit angesetzt. Aber wenn man jetzt beispielsweise seit 5 Jahren in Teilzeit arbeitet, dann wieder nicht. Das ist quasi.
Wie stehst du dazu?
Wir sind halt Schrott.
Ja? Okay. Ich dachte, das klang jetzt total, für mich klang das jetzt total plausibel, aber ich habe vielleicht auch, mir fehlt da vielleicht auch einfach.
Nee, ich finde das Quatsch. Also ich habe da jetzt mit Maklerbetreuern drüber gesprochen, die gesagt haben, wir haben doch eine Teilzeitklausel. So, nee, das ist halt keine. Also wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau in Elternzeit geht und danach wieder voll arbeitet?
Ja, ist
und
recht.
In der Zeit berufsunfähig wird. Also es sind schon immer noch viele Frauen, das hatten wir jetzt ja auch schon mehrfach, die dann in Teilzeit gehen. Und selbst wenn sie ihre Arbeitszeit nur ein bisschen reduzieren, also selbst wenn sie nicht in 50% arbeiten, sondern in 70 oder 80, so, dann wird das angesetzt und damit ist es eine deutliche Erschwerung.
Also die meisten Frauen, die ich kenne, sind bis zum Ende der Grundschule nach in irgendeiner Form, sagen wir mal eingeschränkt, was die volle Beruflichkeit angeht.
Also ich kenne auch eine Menge Frauen, die in Vollzeit arbeiten, da halt nicht, aber ich weiß es doch im Vorfeld nicht. Also wenn ich jetzt heute Mitte, Ende 20 bin und denke, ich möchte vielleicht irgendwann mal Kinder haben, kann ich doch jetzt noch gar nicht abschätzen, ob ich dann meine Arbeitszeit reduziere, um wie viel.
Ja, traurigerweise glauben die jungen Leute aber oft, dass sie dann ganz normal weiterarbeiten, was am Ende dann aber oft nicht so ist. Ich selbst bin auch so jemand, ich hätte vorher gesagt, nee, das geht nach einer gewissen Zeit wieder. Jetzt meine Tochter 10, ich arbeite immer noch in Teilzeit. Also nicht in voller, ne, aber.
Ja, und ich finde, das ist ja auch eine persönliche Entscheidung.
Ja,
und
absolut.
Vielfach, also ich habe im Bekanntenkreis Freundinnen, die gesagt haben, sie machen in der Elternzeit ihren Doktor, so hat nicht geklappt, weil man dafür keine Zeit hat. So, also ich glaube, das ist halt auch einfach der Familiensituation geschuldet. Wie gut geht denn das? So, ich habe, wie gesagt, im Bekanntenkreis auch genug oder im Kundenkreis auch genug Frauen, die in Vollzeit arbeiten und das klappt super. Aber ich habe auch eben die gesagt haben, ich will in Vollzeit arbeiten, aber klappt nicht. Oder die auch gesagt haben, boah, ich dachte, ich will in Vollzeit arbeiten, aber nee, ich will einfach gar nicht. Also ich will in Teilzeit arbeiten und Zeit mit meinem Kind verbringen und so. Also ich glaube, das kann man im Vorfeld sich schön zurechtlegen. Aber diese ganzen Hormone, wenn dann Elternschaft kommt, spielen da auch nochmal eine große Rolle. Von daher finde ich es einfach wichtig, im Vorfeld alles getan zu haben, um die Möglichkeit zu haben.
Ja, stimmt, hast komplett recht. Ja.
Was, also, das ist so gewollt und nicht gekonnt. Also, was sind diese 12 Monate in Elternzeit? Genauso, wenn ich einen Angehörigen pflege. Ja, woher weiß ich denn, was ist, wenn ich den länger als 12 Monate pflegen muss? So, also, was ist das so? Ja, jetzt ist die immer noch nicht tot, die Oma. Was ist jetzt blöd?
Ja, da fischen sie so Leute wie mich gerade, die im ersten Moment sagen, ja doch, das lässt sich doch dann einrichten, das ist doch überschaubar. Du hast mich aber in dem Moment überzeugt, wo du mich bei meinem eigenen Leben gepackt hattest und gesagt hast, wie viele Frauen machen nach 12 Monaten nicht voll weiter. Und stimmt, hätte ich auch nicht gewollt. Ich wollte wieder arbeiten, aber nicht voll. Ich wollte noch ein bisschen mehr Zeit für mein Kind haben, das ja dann noch sehr klein ist. Also ich bin komplett bei dir, ja, hast komplett recht.
Ja, und auch da, also wie ist es mit den Vätern, ja, auch wenn die quasi sagen, sie reduzieren die Arbeitszeit um 20%, um mehr Zeit mit dem Kind zu haben. Auch die sind betroffen. Also ich will es gar nicht nur bei Frauen haben. Ich will es auch bei Männern drin haben. Weil auch da, wir hatten es vorhin gesagt, warum reduziert man? Ich habe im Kunden- und Bekanntenkreis Menschen, die reduzieren ihre Arbeitszeit, weil sie selbstständig nebenbei noch was machen wollen. So, oder weil sie sich ehrenamtlich engagieren wollen. Eine Bekannte, die nicht mehr 5 Tage die Woche arbeitet, sondern nur noch 4, weil sie ehrenamtlich was machen möchte. So, das ist alles eine Reduktion auf Teilzeit, die du ja nicht für ein Jahr machst, sondern vielleicht erhöhst du wieder, vielleicht auch nicht, weiß man nicht. Aber dann ist es doch super, sich abgesichert zu wissen. Und diese Teilzeitklausel ist bei den Versicherern, die sie vollwertig drin haben, nicht mal teurer. Also die ist dann halt drin oder eben nicht. Aber es ist nicht wie bei der AU-Klausel, da hatten wir auch im Falle der oder in der Folge zur Berufsunfähigkeitsversicherung Nummer 4.
Folge 4.
Drüber gesprochen, dass die AU-Klausel, also wenn die Versicherung leisten soll, wenn ich nur krankgeschrieben bin, aber noch nicht die Prüfung erfolgt ist, ob ich auch wirklich berufsunfähig bin, das ist halt eine Leistung, die kostet ein paar Euro extra im Monat, halte ich aber auch für extrem wichtig. Aber die Teilzeit-Klausel kostet nichts extra. So, es sind dann halt leider bleiben nur ein paar Versicherungen übrig, die eine vollwertige Teilzeitklausel haben. Ich jetzt, glaube ich, hier auch mal nennen möchte. Wahrscheinlich keine abschließende Aufzählung, aber zumindest so die mir so bekannt sind, ist die Condor, ist die erste, die es gemacht hat. 2018 haben die Teilzeitklausel in den Markt gebracht. Eine sehr, sehr gute Teilzeitklausel hat die LV 1871, habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt. Sehr, sehr gute Teilzeitklausel.
Ja, bei der Kinder-BU kann das sein. Ich glaube, da haben wir da viel drüber gesprochen.
Die haben ein tolles Produkt, ja. Und auch in der BU die Teilzeitklausel drin. Also die haben halt wirklich nachgedacht, wie ist es denn? Was passiert denn da draußen? In welchen Lebensumständen sind denn die Menschen? Und dann hört es auch schon schnell auf. Jetzt müsste ich gerade nochmal nachgucken, wer noch. Aber wie gesagt, die meisten haben so eine abgespeckte Variante, die ich unnötig finde. Also ganz oder gar nicht.
Mhm. Okay.
Ja, also die finde ich sehr, sehr wichtig und also glaube ich noch mal viel wichtiger jetzt, seitdem ich diesen Fall im Kundenkreis habe. Das war mir vorher auch gar nicht so klar. Aber jetzt haben wir auch Gott sei Dank nicht so viele Leistungsfälle, die wir betreuen müssen, sodass so viele Kunden berufsunfähig werden. Aber ja, da war das noch mal sehr deutlich.
Ja, und jetzt haben wir ja oft ist das Problem bei der BU ja eher bei den Menschen, die Care-Arbeit machen, die Kinder großziehen, ne? Also eben schon auch viel bei Frauen. Und die haben ja noch ein ganz, ganz großes Problem, die Frauen, und das ist ihre Rente, eben gerade weil sie nicht voll arbeiten. Was hast du denn dazu jetzt für Statements mitgebracht für mich?
Statements. Statements. Also ja, das Thema Rente ist in der Teilzeitfalle, wie unsere Folge passenderweise heißt, ein großes Thema, denn nicht nur habe ich ja heute weniger Einkünfte, ich zahle ja auch weniger Geld in die Sozialversicherung. Das heißt, ich zahle weniger für meine Krankenkasse, für die Arbeitslosenversicherung, alles fein. Ich zahle aber auch weniger Geld in die Rentenkasse ein, wenn ich in Teilzeit arbeite. Das heißt, meine Rentenansprüche werden auch deutlich geringer sein, wenn ich denn nach 40, 50 Jahren in Rente gehe, im Vergleich zu der Person jetzt in der Partnerschaft, die Vollzeit arbeitet. Ich würde mir das für die Zukunft wünschen. Ich hatte mir gerade letztens, die habe ich jetzt gerade aber nicht da, auch im Rahmen von einem Buch gehört, wie das denn so ist. Und ich fand es sehr bezeichnend, dass 63% der arbeitenden Mütter weniger als 1.000 Euro im Monat verdienen. Und die Zahl habe ich mir gemerkt, also hier große Buchempfehlung, Emilia Roig, Why We Matter heißt das Buch, also ein sehr feministisches Buch, und das fand ich sehr, sehr spannend. Also das
Ja, das ist so, ja, eine krasse Zahl.
Also das ist eine Zahl, die ich mir echt gemerkt habe, weil ich sie so erschreckend fand.
Absolut.
Also da ging es dann auch nochmal ganz viel um Gewalt, über Druck, der ausgeübt wird, weil sich die Frauen nicht trennen können, weil sie einfach gar keine finanzielle Möglichkeit haben. Druck, der ausgeübt wird über die Männer, die sagen, wie Frauen Geld auszugeben haben. Das fand ich auch spannend. 8%. Also dann, sie haben es so aufgedröselt, wie viel Prozent der Frauen kriegen quasi ein Haushaltsgeld zugeteilt, das sie dann ausgeben müssen. Das war schon erstaunlich hoch, irgendwie 15 oder 17%. Und 8% der Frauen müssen auch konkret Buch führen über die Ausgaben, die sie leisten und müssen dann auch Rechenschaft ablegen, warum sie jetzt diese Packung Windeln gekauft haben und nicht die günstigen und so.
Also ich habe im Bekanntenkreis eine Frau, der ihr Mann und sie arbeiten Vollzeit mit 3 Kindern und er kriegt nicht Haushaltsgeld, Taschengeld. Sie verwaltet einfach das komplette Konto als Gemeinschaftskonto und bezahlt alles für die Kids und so. Und er ist halt die Woche über auf Montage und braucht natürlich dann auch so die Möglichkeit, sich mal was da zu kaufen, zu gönnen und so weiter, auch mal essen zu gehen. Und deswegen hat er das Taschengeld. Und das fand ich so cool. Habe ich mich so gefreut, weil man das wirklich selten hört. Und ich höre so oft von Frauen, die eine Art Taschengeld kriegen. Und ich finde das so schwierig.
Das stimmt.
Ich muss wirklich sagen, ich finde das so schwierig, weil die Care-Arbeit, also es ist ja das große Problem, eben so unbezahlt ist. Ne? Und solange die unbezahlt ist und der Mann quasi die Care-Arbeit aber nicht machen kann, weil er Vollzeit arbeitet, bleibt es unfair, wenn man der Frau sagt, ja, du kriegst jetzt von mir ein Taschengeld. Eigentlich ist es fast eine Bezahlung und die hat dann davon bestimmt keine Rechenschaft abzulegen und bestimmt nicht Windeln zu kaufen.
Und es hat halt ja ganz viel was mit Macht und Kontrolle zu tun. Ja, also.
Ja, aber nicht absichtlich, ne? Es sind alte Strukturen. Vielleicht auch, bestimmt, ja, absolut. Aber ich möchte nicht jeden Mann da draußen unterstellen, dass das so gedacht ist. Die kontrollieren das zusammen, weil er ist Raucher, sie nicht. Und dann sagt sie natürlich zu Recht, guck mal, hier hast du wieder viel zu viel für Zigaretten ausgegeben. Weil vielleicht zu Recht auch nicht, weiß ich nicht. Aber ich finde es jedenfalls eine witzige Geschichte. Es kann auch andersrum, wenn auch selten.
Also ich finde das Problematische an solchen Geschichten, deswegen finde ich diesen Hashtag Not All Men, so gut ist, dass das ja oft verwendet wird, um zu sagen, ja, aber es sind nicht alle Männer so. Nee, es hat auch keiner behauptet. Aber es sind in der Regel Männer, die so sind, die diese Gewalt und Kontrolle und Manipulation ausüben. Ja, ich habe ein paar Zahlen mitgebracht. Und zwar habe ich recherchiert, wie hoch denn die Altersrentenhöhen sind in Deutschland. In 2023 hat die durchschnittliche Frau eine Rente von 908 € im Monat bekommen, während der durchschnittliche Mann eine Rente in Höhe von 1.348 € bekommen hat. So, wir verlinken euch das nochmal. Aber jetzt kann man sich mal kurz überlegen, 908 €, kann man davon leben? Das ist schon schwierig. Und warum sind es? Also es sind 400 € Differenz oder mehr als 400 € Differenz zwischen den Männern und den Frauen. Und wie kommt die zustande? Durch unbezahlte Care-Arbeit. Also ja, das berühmte Gender-Care-Gap. Also dass eben, wie du es gerade schon gesagt hast, dass Care-Arbeit nicht bezahlt wird. Das heißt, das ist ein wichtiger gesellschaftlicher Teil, der einfach nicht anerkannt wird. Jetzt gibt es diese Mütterrente, ein Versuch, das so ein bisschen anzugehen, aber auch sehr halbherzig, finde ich. Ich finde es sehr gut, dass mittlerweile, und auch das ist noch recht neu, Erziehungszeiten angerechnet werden. Also für 3 Jahre lang kriegt jede Frau, wenn sie in der Zeit nicht wieder arbeitet, einen Rentenpunkt. Anhand des Durchschnittsverdienstes, das sind 4.207 € pro Monat. Aber ja, da sind wir immer noch nicht da, wo wir sein müssten, wenn wir wirklich Care-Arbeit so gewichten und schätzen würden, wie wir es vielleicht tun sollten. Aber ja, also deutlich geringere Rentenansprüche, wenn ich in Teilzeit arbeite. Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung übernehmen Frauen zwischen 35 und 39 Jahren mit rund 9 Stunden pro Tag mehr als doppelt so viel Care-Arbeit wie gleichaltrige Männer.
Das klingt nämlich alles nach einer richtig schönen Schieflage. Was kann man dagegen tun, Helena?
Ich finde es ganz wichtig, dass Paare gemeinsam die Verantwortung übernehmen. Also dass jetzt in der Regel nicht die Frauen da alleingelassen werden, sondern auch die Männer proaktiv daran denken, für ihre Partnerinnen vorzusorgen und in die Vorsorge einzuzahlen, damit am Ende wirklich beide gleichgestellt sind. Weil das ist halt das große Problem, dass durch Care-Arbeit am Ende einer besser gestellt ist, der halt der oder die Vollzeit arbeiten gehen kann. Und der andere oder die andere, die dann quasi in Teilzeit mehr zu Hause ist, Care-Arbeit leistet und die geringeren Rentenansprüche hat. So, also so kann man ganz gut verhindern, dass am Ende einer viel Rente und der andere wenig Rente hat.
Stimmt schon. Ist aber manchmal nicht so einfach, besonders wenn es sich um Menschen handelt, die noch in sehr alten Rollenbildern feststecken und sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben, mit dem ganzen Gender Pay Gap und dem, wie heißt dieser Gap für die Rente? Da gibt es doch auch einen Namen.
Gender Pension Gap.
Was passiert, wenn Paare das nicht regeln? Was ist die langfristige Konsequenz davon?
Also die langfristige Konsequenz ist, dass, wie in den heutigen Rentenhöhen zu sehen, die Frauen deutlich weniger Rente bekommen. So, unser Geschäftsführer hat mal einer Ehefrau in einer gemeinsamen Beratung geraten, die Scheidung einzureichen. Das fand der Ehemann nicht so witzig.
Ganz so war es nicht, aber ja, doch
hat er gesagt. Ja. Er hat der Frau gesagt, sie müsste...
Diese Frau hatte sich beklagt darüber. Vielleicht können wir die Anekdote einmal aufgreifen. Wir haben die schon mal im Podcast behandelt. Aber ich weiß nicht mehr, in welcher Folge. Also wenn du viel Hörer bist, dann weißt du natürlich jetzt direkt, was wir meinen. Ganz klar. Aber ich erzähle es nochmal kurz. Ich weiß, er hat damals erzählt, die saßen im Gespräch und die Frau war am Ende des Gesprächs, wo es eben auch um Rente, um Ausgleich und um Fairness ging, wirklich deprimiert, ließ die Schultern hängen und sagte, aber das ist doch unfair. Wie komme ich denn zu meinem Recht? Und dann sagte er, ist doch ganz leicht, einfach scheiden lassen. Und beide so, aber das ist die Lösung, oder?
Ja, weil dann kommt es in der Regel zu einem sogenannten Versorgungsausgleich. Das bedeutet, dass die während der Ehe erworbenen Rentenanwartschaften gleich aufgeteilt werden. Das heißt, der Mann hat viele Rentenpunkte erarbeitet, die Frau weniger und dann wird es einfach gleich gemacht.
Ich verstehe den Gedanken, aber es ist doch eigentlich sehr, sehr gemein. Es gibt so viele Leute heutzutage, die nicht mehr heiraten, weil sie so furchtbar verliebt sind und aus Liebe, sondern eben wegen der Steuer und anderen Vergütungen. Und jetzt soll ich mich auch noch scheiden lassen und es hat nichts mit Liebe zu tun.
Erstmal heiraten, aber weil sonst gibt es ja gar keine Möglichkeit. Stimmt. Das ist, glaube ich, die nächste Anekdote auch von unserem Geschäftsführer, der da gerade ein Paar in der Beratung hatte, die seit 20 Jahren zusammen sind, zwei Kinder haben, aber eben nicht verheiratet sind. Und jetzt festgestellt haben, dass es da halt eine riesen Lücke gibt. Das heißt, wenn die sich jetzt trennen sollten, findet eben kein Versorgungsausgleich statt.
So, das heißt, der Mann möchte so gerne versorgen, ne? Das war ja der Grund. Die sind also wirklich auf die Empfehlung des Ehemannes gekommen und er hat gesagt, helfen Sie uns. Wir wollen uns ja ausgleichen, aber steuerlich muss es ja noch Sinn machen und es ist echt nicht so einfach, Leute.
Ja, leider. Es ist schwierig, weil es dann halt um eine Schenkung geht. Also wenn da jetzt eine große Summe angelegt wird, gilt das halt als Schenkung, die dann versteuert werden muss etc. Das ist also gar nicht so leicht, wenn man nicht verheiratet ist.
Ein Gedanke der Lösung des Problems ist, kurzfristig zu heiraten. Und das ist irgendwie alles nicht der richtige Weg, um sich dann 3 Jahre später wieder scheiden zu lassen.
Dafür heiraten muss. Aber ja, genau, aber auch dafür gibt es Lösungen. Also auch wenn man nicht verheiratet ist und sich gegenseitig absichert, dann wäre auch das eine Schenkung, aber eine kleine Schenkung, wenn man da jetzt monatlich was zurücklegt. Und auch dann kann man sowas immer noch über gemeinsame Konten regeln. Also da gibt es Möglichkeiten, dann das im Nachgang zu machen und zu sagen, hey, wir müssten jetzt aber hier einmalig 30.000 Euro anlegen. Das wird dann schon schwierig. Kann man auch immer noch schauen, was man da für Wege findet. Aber ja, also genau, dieser Versorgungsausgleich, der würde dann halt beide Partner gleich machen. Aber viel sinniger und viel schöner wäre es doch, wenn man sich im Vorfeld darüber schon unterhält. Und jetzt wie der Mann quasi, der da bei unserem Geschäftsführer in der Beratung war, sagt so, hey, ich will was für meine Frau tun. Ich sehe, das ist hier ein Riesenproblem und ich will da was tun. Und das finde ich halt wichtig, weil der Mann ist in dieser Konstellation immer der stärkere Part. Er ist der Vollzeit arbeitet. Er ist der dann quasi das Geld unter Kontrolle hat. Also sagen könnte, nö, mache ich nicht für meine Frau, ist mir doch egal. Und wir können einfach die Verantwortung für solche Gespräche und für solche Regelungen nicht immer der marginalisierten, also der schwächeren Partei, also der Frau in dem Fall geben und sagen, hey, sprich deinen Mann an, ist doch überhaupt kein Thema. So, sondern doch, manchmal ist es ein Thema. Das heißt, es ist so wichtig, dass halt auch Männer Feministinnen werden. Schöne Anekdote habe ich.
Feministin dann, nicht Feministinnen zwangsläufig. Stimmt. Aber auch das dürfen sie natürlich.
Habe ich gerade in einem Reel gehört, dass man Friedrich Merz gefragt hat, ob er denn auch Feminist sei. Und da hätte er gesagt, das würde sich ja schon widersprechen, der wäre ja ein Mann. Das könnte ja gar nicht sein. Und das dachte ich so, ja genau, der hat es halt einfach nicht verstanden. Also ja, auch Männer können Feministen sein, indem sie sich genau darum kümmern, dass halt auch Frauen da zu ihrem Recht kommen. Und es geht ja nicht darum, dass Frauen übervorteilt werden, sondern es geht darum, dass Frauen in dem Falle gleichgestellt werden.
Es gibt da ein ganz süßes Bild, das um die Welt gegangen ist, von einem ganz alten Paar und beide hatten ein Transparent in der Hand, wo drauf stand, ich bin Feminist. Ganz süß.
Ja, total schön.
Also ergo, frühzeitig gemeinsam planen ist immer besser, als hinten raus die finanziellen Nachteile irgendwie ausgleichen zu müssen.
Richtig. Also offene Kommunikation, gemeinsame Finanzplanung sind da der Schlüssel auf jeden Fall, um im Alter gut abgesichert zu sein, auf beiden Seiten.
Was empfiehlst du mir, ja, wenn ich jetzt, und das weißt du ja, über eine lange Zeit oder für immer in Teilzeit arbeiten möchte, um mich adäquat, um die anderen Dinge im Haushalt, die Kinder und so weiter, um mich kümmern zu können? Was würdest du mir empfehlen, auf was ich achten muss?
Also im Prinzip als Zusammenfassung von heute die EU-Versicherung überprüfen, also darauf achten, dass da wirklich eine Teilzeitklausel mit drin ist. Wenn ihr nicht sicher seid, den Berater fragen, wenn der es nicht weiß, soll er es prüfen. Und wie gesagt, also alles, was vor 2018 abgeschlossen wurde, hat auf jeden Fall keine Teilzeitklausel. Das ist aber gar nicht so schlimm. Momentan sind die Berufsunfähigkeitsversicherungen nämlich so günstig, dass es sich durchaus lohnen könnte, sofern denn der Gesundheitszustand passt, da auch nochmal vielleicht die Versicherung zu wechseln und eine neue abzuschließen. Könnte sogar günstiger sein als das, was ihr vielleicht vor ein paar Jahren abgeschlossen habt. Also einfach mal schauen, ob das möglich ist. Teilzeitklausel ist wichtig. Dann Altersvorsorge aktiv gestalten, also irgendwie private Modelle nutzen. Theoretisch kann man auch quasi für eine Partnerin, die in Care-Arbeit oder die Care-Arbeit leistet, in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Davon würde ich immer abraten, weil die gesetzliche Rentenversicherung ein Umlageverfahren ist. Das heißt, Geld, was heute eingezahlt wird, wird auch direkt wieder ausgezahlt. Man erwirbt Rentenansprüche, aber wenn die Kassen leer sind, wie sie eigentlich schon seit Jahren sind, dann kann sein, dass dann irgendwann auch kein Geld ausgezahlt werden kann. Also es gibt jetzt schon eine Riesenlücke von über 100 Milliarden Euro, die jedes Jahr an Steuergeldern dazugeschossen werden muss. Also ich sage immer, der Rentenbescheid ist das Papier nicht wert, auf dem er steht. Also ja, ich habe einen Anspruch, aber ein Anspruch von null am Ende ist auch spaßig. Also da gerne private Modelle nutzen. Betriebliche Altersvorsorge ist eine gute Idee. Da hatten wir in der Folge 27 schon drüber gesprochen, also Entgeltumwandlung, und dann gibt der Arbeitgeber häufig noch Zuschüsse. Die Riester-Rente könnte eine gute Idee sein. Ist zwar noch nicht so ganz raus, was jetzt mit Riester eigentlich passiert, soll es das weiterhin geben oder nicht. Da gibt es immer wieder hübsche Diskussionen auch in der Politik. Aber für teilzeitarbeitende Eltern ist die Riester-Rente tatsächlich vorteilhaft, weil man recht hohe Zuschüsse bekommt und wenn man in Teilzeit arbeitet, auch einen geringen Eigenanteil hat. Das heißt, da lohnt sich das dann schon. Und am Ende grundsätzlich erstmal anfangen zu sparen. Auch da können kleine Beiträge langfristig einen Unterschied machen. Wenn ich früh anfange und einfach den Zinseszinseffekt mitnehme, dann habe ich hinten raus trotzdem eine höhere Summe, als wenn ich viel später anfange.
Was rätst du denn einer Frau, die Scheidung schon hinter sich hat, die also eine Single-Mama ist? Sie hat vielleicht 3 Kinder. Und kann deshalb auch wirklich nur in Teilzeit arbeiten, muss sie vielleicht mit Bus und Bahn abholen, wo eben einfach auch viel Zeit drauf geht. Gibt es da nochmal gesonderte Punkte, wo du sagst, darauf kann auch eine Single-Mama vielleicht noch achten, die keinen Partner oder keine Partnerin zur Seite hat?
Da ist Riester tatsächlich eine gute Idee. Da ist wenn sie 3 Kinder hat und allein arbeitet und in Teilzeit, ist der Eigenanteil sehr, sehr gering. Also der Mindestbeitrag pro Jahr sind 60 Euro. Und dann würde sie bei 3 Kindern, pro Kind kriegt sie 300 Euro Förderung, für sich nochmal 175 Euro. Also würde sie 1075 Euro Förderung bekommen bei 60 Euro Eigenbeitrag.
Okay.
Und wenn die Renten so klein sind, die hinten rauskommen, sind die auch steuerfrei.
Ich finde nämlich, dass das die Gruppe von Menschen ist, die sozial wirklich, die es am schwersten hat. Also Mütter, ich sage jetzt ganz bewusst auch Frauen, weil es ja oft in Frauenberufen stecken sie ja fest. Und selbst wenn ein Mann jetzt Single wird mit 3 Kindern, hat er einen anderen Beruf und vielleicht auch ein anderes Gehalt als jetzt eine Frau, die vielleicht schon vorher in Teilzeit war, vor der Scheidung. Dann lassen die sich scheiden, die Leute, die sind also getrennt. Und vielleicht war in der Familie einfach nie viel Geld. Das ist ja völlig, also völlig normal. Das ist ja der Durchschnitt der Gesellschaft, für den das zutrifft. Und es soll ja auch alles so sein. Nur diese Person, die dann alleine zurückbleibt mit 3 Kindern, hat es wirklich schwer. Die hat es im Alltag schon so schwer. Und die hat es eben auch finanziell so schwer. Und dann wird sie es ihr ganzes Leben lang furchtbar schwer haben, während der Mann oder die Partnerin, je nachdem, sich von dannen geht, ja, und ihr eigenes Leben weiterlebt. Bestenfalls mit 40 Stunden und so weiter. Und dann ab und zu mal am Wochenende die Kinder abholt.
Ja. Also eine Lösung wäre dabei, jungen Familien quasi jetzt einfach darauf zu achten, dass das nicht passiert, indem der Mann eben Vorsorge macht und sich kümmert. Also einfach Männer sensibilisieren, Klar, erwischt nicht alle und ja, aber für die, die in der Situation sind, gibt es leider gerade keine kurzfristige Lösung. Die Gesellschaft sieht es noch nicht so richtig als Problem. Ich habe die Hoffnung und sehe so ein bisschen, dass sich da gerade der Fokus verschiebt und sich was verändert. Aber das wird, glaube ich, noch dauern. Das wird nicht mehr unsere Generation erleben.
Ja, das glaube ich auch. Vielleicht unsere Kinder, das wäre doch wünschenswert. Das haben wir noch Fragen. Haben wir noch Fragen?
Nee.
Dann ist das nämlich ein schöner Abschluss gewesen.
Ja, finde ich auch.
Danke, Helene.
Sehr gerne, Anja.
Passt auf euch auf und wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.